das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Eine Fußball-Europameisterschaft, bei der Mannschaften und die Fans quer über den Kontinent zu ihren Spielen reisen. Darüber haben viele schon vor dem ersten Anpfiff den Kopf geschüttelt. Jetzt könnte es für den geplanten Endspielort sogar vorzeitig den Abpfiff geben. Denn in Frage steht, ob die beiden Halbfinals und das Finale im Londoner Wembley-Stadion ausgetragen werden können. In Großbritannien steigen die Zahlen der Neuinfektionen wieder rasant, vor allem die mit der gefährlicheren Delta-Variante. Schon wird vor Reisen deutscher Fans in die britische Hauptstadt gewarnt. Ursprünglich wollte Premier Johnson so gut wie alle Corona-Beschränkungen aufheben. Das hat er jetzt verschoben. Während nun aber die UEFA auf nicht allzu rigide Kontrollen für die Stadionbesucher drängt und droht, sonst das Finale anderswo auszutragen. Aus London berichtet Vassili Golot.
Schottland-Fans im EM-Fieber. Tausende von ihnen sind heute in London, um ihr Team im, aber auch außerhalb des Stadions anzufeuern. Und das könnte riskant sein. Denn in Großbritannien infizieren sich immer mehr Menschen mit der ansteckenden Delta-Variante. Allein in den vergangenen 24 Stunden wurden über 10.000 neue Corona-Fälle gemeldet. Bundeskanzlerin Angela Merkel mahnt deshalb:
Wenn ich vollkommen besetzte Stadien sehe in anderen Ländern Europas, dann bin ich ein bisschen skeptisch, ob das jetzt schon die richtige Antwort auf die augenblickliche Situation ist.
Deutschland-Fan Frank Niemann reist seit Jahren aus Leidenschaft dem deutschen Team zu fast allen Spielen hinterher und würde trotz allem auch nach London kommen.
Ich würde es auf jeden Fall versuchen. Das Problem ist halt, wenn also feststehen würde, man müsste in Quarantäne bleiben oder ja, ein paar Tage, sag ich mal, unfreiwillig da bleiben, das heißt, man müsste Urlaub nehmen, dann wäre es natürlich schwierig, weil da wäre mir der Urlaub dann ehrlich gesagt zu schade für. Und ich hoffe, dass ich das im Vorfeld noch klären kann, dass man das schafft.
Die UEFA geht noch weiter und fordert offenbar Corona-Ausnahmeregelungen für VIP-Gäste. Eigentlich sollen beide Halbfinals und das EM-Finale hier im Londoner Wembley-Stadion ausgetragen werden. Doch weil die britische Regierung die geplanten Lockerungen der Corona-Maßnahmen verschoben hat, droht die UEFA nach Informationen der Times mit einer Verlegung der Spiele nach Budapest. Premierminister Boris Johnson ließ heute durchblicken, dass er zu Kompromissen bereit sei, um das Finale in London zu halten. Wir tun alles, was wir tun müssen, um unser Land vor Covid zu schützen. Wir werden mit der UEFA darüber sprechen, was sie wollen. Und sehen, ob wir vernünftige Vorkehrungen treffen können. Aber Priorität hat die öffentliche Gesundheit. Und genau die ist gerade durch den EM-Tourismus quer durch Europa gefährdet, sagt der Chef des Weltärztebundes.
Ich würde ein Endspiel in London nicht besuchen und würde auch jedem abraten, dorthin zu gehen in der gegenwärtigen epidemischen Lage. Ob man das verbessert, wenn man nach Ungarn zum Beispiel geht, nach Budapest, da habe ich große Zweifel.
Ein EM-Finale ganz ohne Fans steht gerade nicht zur Debatte. Und deshalb würden es die meisten Briten am liebsten in London behalten. Das Finale sollte in London bleiben. Hier ist alles sicher. Ich wurde schon zweimal geimpft und ich habe eine App auf dem Handy, mit der ich das im Stadion nachweisen kann. Ich bin Fußballfan, aber Sicherheit geht vor. Wir mussten die Spiele in den letzten Monaten ja auch vor dem Fernseher gucken. So ist das halt.
Also sie bliebe vielleicht zu Hause, aber viele Fans wollen doch ins Stadion. Sven Lohmann in London. Bis zum Finale sind es jetzt noch gute 3 Wochen. Welchen Plan hat Boris Johnson, um die Sicherheit auch der ausländischen Zuschauer zu garantieren?
Also einen Plan für Fußballfans, für diese Europameisterschaft, den gibt es nicht, schon gar nicht für die ausländischen Fans. Ganz im Gegenteil, Boris Johnson möchte eher die eigene Bevölkerung schützen. Deswegen gibt es hier ganz strikte Reisebeschränkungen. Wer also hierher kommen möchte als Fan, der muss erstmal einen negativen PCR-Test haben und danach für 10 Tage in Quarantäne. Man kann sich dann nochmal freitesten mit negativen Tests nach 5 Tagen. Aber erstmal müsste jeder Fußballfan sich selbst isolieren.
Und wie hat die britische Regierung auf die Forderungen der UEFA nach Ausnahmeregelungen reagiert?
Ja, Boris Johnson war da eher zurückhaltend, hat sich aber die Türen eher offen gelassen. Das ist aber auch ein ganz schönes Dilemma, in das die UEFA Boris Johnson da gebracht hat. Denn auf der einen Seite möchte er unbedingt, dass die Spiele hier in London stattfinden. Auf der anderen Seite möchte er aber eigentlich keinen Reiseverkehr. Denn selbst den Briten wird ja gesagt, sie sollen in den Sommerferien nicht ins Ausland reisen, aus Sorge, dass die vielleicht eine Variante wieder nach Großbritannien einschleppen. Also ich sehe es nicht, dass hier Fußballfans einreisen können. Und wenn es dann heißt, VIPs dürfen kommen, ja, dann wird er sich den Vorwurf gefallen lassen müssen. Da gibt es eine Regel für die und eine andere Regel für die Bevölkerung. Also es ist schon spannend, wie er sich aus dem Dilemma herausfinden wird.
Danke, Sven Lohmann, für die Information. Ja, während in Großbritannien noch über Konsequenzen diskutiert wird, haben in Lissabon die Verantwortlichen die Stadt jetzt dicht gemacht, nachdem so viel Neuinfektionen innerhalb eines Tages registriert wurden wie seit Mitte Februar nicht mehr. Auch hier viele mit der gefährlichen Delta-Variante. Es ist ausdrücklich noch kein Lockdown, aber erst einmal für dieses Wochenende darf niemand raus und niemand rein nach Lissabon. Von dort berichtet Sebastian Kisters.
Melancholie in Lissabon. Seit heute Nachmittag dürfen Bewohner die Hauptstadtregion nicht mehr verlassen. In den Vororten breitet sich wieder das Virus aus, die in Indien entdeckte Delta-Variante. Polizisten kontrollieren nun das Reiseverbot. Die 7-Tage-Inzidenz rund um Lissabon liegt bei über 100.
Es ist absolut nicht die Situation wie im Winter. Es ist keine kritische Situation da, aber es ist Dynamik da, die macht uns Sorgen.
Melancholie, auch in den Urlaubsorten nördlich von Lissabon. Am Wochenende hatten die Menschen hier Kurzurlauber aus der Hauptstadt erwartet. Die dürfen jetzt nicht mehr kommen. Das wird sich auswirken, Lissabon. Was in Lissabon passiert, wird Folgen haben. Aber es ist eben besser, Maßnahmen zu ergreifen, als danach zu weinen. Wie im Winter, als die Bundeswehr in Portugal half, Corona-Patienten zu versorgen. 5 Monate war Portugal im harten Lockdown. Im Mai schien es, als sei das Virus besiegt. Dann kam die Delta-Variante in die portugiesische Hauptstadt und breitete sich wohl vor allem auf Familienfeiern aus.
Am Strand liegen, an der Sonne, das ist nicht der Risikofaktor. Bei mir in den Bergen, ich komme aus einer Bergregion, am Fluss sitzen und schwimmen und am Stausee und mit der Familie essen, vielleicht mit dem kleineren Kreis, das ist nicht der Punkt. Es ist wirklich diese Hochzeit mit 300 Personen, auf einmal sind 50 infiziert.
Lissabon zeige, die Pandemie ist nicht vorbei. Fast 1000 tägliche Neuinfektionen in der Hauptstadtregion, so viele wie derzeit in ganz Deutschland. Die neuerlichen Einschränkungen politisch und juristisch umstritten, aber die meisten Menschen in Lissabon ertragen sie verständnisvoll. Mit den Impfungen sind wir noch nicht so weit, dass alle geimpft sind. Wir haben jetzt 1000 Fälle am Tag. Wir können noch nicht so weitermachen, mit allem offen. Wir müssen uns an die Regeln der Politik halten, ob wir es wollen oder nicht wollen. Jetzt ist nicht die Zeit zu diskutieren und alles in Frage zu stellen. Bei aller Melancholie, eine gute Nachricht gibt es. Ältere Menschen sind kaum unter den Neuinfizierten. Mediziner sagen, Lissabon zeige auch, die Impfungen wirken.
Es ist eine Wahl, die ihren Namen nicht verdient. Die Iranerinnen und Iraner stimmen heute über ihren neuen Präsidenten ab, doch eine echte Auswahl haben sie nicht. Der mächtige Wächterrat der Islamischen Republik hat vorher schon die aussortiert, die als Reformer gelten. Und der Favorit, der ultrakonservative Justizminister, hat keine ernstzunehmenden Gegenkandidaten. Das macht viele Menschen so wütend, und sie leiden ja ohnehin mehr denn je unter Misswirtschaft und den US-Sanktionen, dass viele jetzt offenbar beschließen, wenn wir keine richtige Wahl haben bei dieser Wahl, dann gehen wir einfach nicht hin. Katharina Willinger.
Er hat sich dazu entschlossen, heute nicht wählen zu gehen. Ebrahim arbeitet als Bäcker in einem kleinen Laden im Südwesten Teherans. Als wir ihn fragen, weshalb er nicht wählen will, platzt es förmlich aus ihm heraus. Auch nach dieser Wahl wird alles so bleiben, wie es ist. Die Situation in diesem Land wird sich nicht verbessern. Die Menschen an der Spitze ändern sich zwar, aber die Situation nicht. 2-3 Monate vor der Wahl fangen sie an, Versprechungen zu machen. Und nach der Wahl ist wieder alles vergessen. Sogar Brot, ein Grundnahrungsmittel und nicht teuer, könnten sich immer weniger Menschen bei ihnen im Viertel leisten, erzählt Ebrahim und wird traurig. Heute ist Freitag, Wochenende im Iran. Ihr müsst mal unter der Woche herkommen und sehen, wie hier Menschen voller Scham anstehen, weil sie kein Geld haben. Ich rufe sie dann nach hinten und gebe ihnen Brot umsonst. In den Wahllokalen in Teheran war der Andrang heute deutlich geringer als bei den vergangenen Wahlen. Auch von Wahlbegeisterung war wenig zu spüren. Diese ältere Dame schimpft auch über die schlechte Situation, hat sich aber dennoch entschieden, ihre Stimme abzugeben. Ich habe für Herrn Raisi gestimmt, weil ich glaube, er ist wohlhabend genug und hat es deshalb nicht so aufs Geld abgesehen. Vielleicht kümmert er sich endlich um die vielen Probleme der jungen Menschen. Justizchef Raisi ist der klare Favorit der Wahl. Er präsentiert sich seit Monaten als Kämpfer gegen Armut und Korruption. Bei Liberalen ist der Ultrakonservative hoch umstritten. Er gilt als mitverantwortlich für Massenhinrichtungen von politischen Gefangenen in den 80er Jahren und steht deshalb auf der Sanktionsliste der USA. Nur Außenseiterchancen hat der Moderate Hemmati, ehemaliger Zentralbankchef, allerdings ohne klares politisches Profil. Ausgewählt wurden die Kandidaten vom sogenannten Wächterrat, der Frauen grundsätzlich ausschließt und in diesem Jahr überwiegend Ultrakonservative nominierte. Auch deshalb gaben im Vorfeld viele Iraner an, an der Wahl nicht teilnehmen zu wollen. Meine Stimme würde nichts nützen, der Präsident wird nicht von uns gewählt. Sie haben ihn schon vorher bestimmt. Heute geht es nur um die Wahlbeteiligung und da mache ich nicht mit. Bäcker Ebrahim hofft, dass die Führung im Land darüber nachdenkt, weshalb so viele Menschen im Iran frustriert sind von der Politik. Die Menschen im Iran haben ihren Stolz. Indem wir nicht zur Wahl gehen, wollen wir auf uns aufmerksam machen und sagen, wir existieren auch noch. Wir Iraner helfen uns gegenseitig, sagt er zum Abschied. Hoffentlich fange irgendwann auch die Politik wieder damit an.
Tja, Katharina Willinger in Teheran. Wenn tatsächlich so wenig Iranerinnen und Iraner die Wahl nicht zur Wahl gehen, ist das dann eine Art Referendum über das ganze System?
Ja, bei einigen Menschen ist das sicherlich der Fall. Wir haben auch im Vorfeld immer wieder von vielen Gesprächspartnern gehört, dass das System keine Rücksicht mehr auf seine Menschen nehmen würde. Vor zwei Tagen waren wir in der Innenstadt unterwegs und sind zufällig an einer Menschentraube vorbeigekommen. Da wurde über die Wahl diskutiert und da stand ein junger Mann in der Mitte, der hat ziemlich laut geschimpft. Er meinte, unter dem Deckmantel des Islam hätte dieses System die Wirtschaft im Land und seine Menschen zerstört. Und nach dieser Aussage ist er ziemlich schnell weggerannt. Denn solche Worte, die können sehr gefährlich sein in der Islamischen Republik. Aber ich finde, sie zeigen sehr deutlich, wie verzweifelt und wie frustriert mittlerweile einige Iraner sind.
Wohin könnte denn diese Verzweiflung führen? Könnte diese eben nicht freie Wahl die ohnehin schon resignierten Menschen wieder auf die Straße treiben, wie bei den letzten Unruhen 2019?
Nun, im Vorfeld der Wahl habe ich die Hoffnungslosigkeit unter den Menschen, die eben nicht gehen wollten, an die Urne als sehr groß wahrgenommen. Ich glaube, ihr Protest war vielmehr, dass sie nicht abgestimmt haben. Bei den Unruhen im November 2019, da wurden ja laut NGOs hunderte Menschen von Sicherheitskräften niedergeschossen. Und das steckt den Iranern sicherlich noch in den Knochen, denn man ist sich sehr wohl darüber bewusst, was man riskiert, wenn man hier im Iran auf die Straße geht, mit welchem Risiko man eben rausgeht, wenn man seine Kritik laut und offen äußert.
Aus westlicher, ja auch aus deutscher Sicht ist entscheidend, ob es mit dem Iran eine Wiederaufnahme des Atomabkommens geben wird. Die USA waren ja 2018 ausgestiegen. Wie stünde eine neue, noch konservativere Regierung zu diesen Verhandlungen?
Nun, der Favorit Raisi, der lehnt das Atomabkommen nicht ab und diese Entscheidung könnte er auch gar nicht treffen. Die obliegt dem Revolutionsführer Ayatollah Khamenei. Wirtschaftlich ist der Iran angewiesen auf dieses Abkommen, das weiß die Führung in Teheran. Aber ich denke, dass die Verhandlungen zukünftig wesentlich komplizierter werden könnten. Raisi steht, wir haben es im Beitrag gehört, auf der Sanktionsliste der Amerikaner. Und Diplomaten sagen, die Wiederaufnahmegespräche in Wien, die laufen ganz gut, aber es scheitert bisher unter anderem an dem Punkt, dass der Iran fordert, Raisi von dieser Sanktionsliste zu nehmen. Und ob die Amerikaner dazu bereit wären, wenn Raisi zukünftig der Präsident der Islamischen Republik ist, das lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt von hier aus relativ schwer beurteilen.
Danke für die Informationen nach Teheran, Katharina Willinger. Iran, eine Wahl als stiller Protest. Die Meinung dazu von Nathalie Amiri vom Bayerischen Rundfunk.
Rai bi Rai. Das bedeutet sinngemäß so viel wie: Meine Stimme bekommt ihr nicht. Dieser Hashtag stand unter hunderttausenden Posts von Iranerinnen und Iranern in den sozialen Medien schon Wochen vor der Wahl. Die Gesellschaft ist frustriert, enttäuscht und erschöpft. Sie hat einen friedlichen Weg heute gewählt, ihren Unmut auszudrücken, den Boykott der Präsidentschaftswahlen. Denn sie sagen, das, was heute im Iran stattfand, war reine Show. Eine Wahl ohne Auswahl ist eben keine. Dieses Mal hat der ultrakonservative Wächterrat nicht einmal mehr einen Scheinreformkandidaten zugelassen. Dafür aber 6 politisch farblose Männer und ein vom ultrakonservativen Establishment präferierten Spitzenkandidaten, Ibrahim Raisi, der als sogenannter Blutrichter für Massenhinrichtungen mitverantwortlich ist. Die Mehrheit der Menschen im Iran hat sich dazu entschieden, dieses menschenverachtende religiöse System nicht mehr durch eine Wahl zu legitimieren. Die EU, die gerade in Wien mit genau diesem System ein neues, altes Atomabkommen verhandelt, sollte sich überlegen, ob sie den Vertretern der Islamischen Republik nicht ein paar Bedingungen stellt. Bedingungen wie die Einhaltung der Menschenrechte zum Beispiel. Während man in Wien verhandelt, werden Dutzende im Iran hingerichtet, politische Gefangene, Sportler, Angehörige religiöser Minderheiten. Die iranische Zivilbevölkerung hat sich zu einem mutigen Schritt entschieden. Die EU sollte es auch tun. Ja, ich weiß, was Realpolitik bedeutet. Aber dafür müssen wir nicht unsere europäischen Werte verkaufen.
Die Meinung von Nathalie Amiri. Und wir kommen zur deutschen Wirtschaft. Die Lufthansa will die staatlichen Milliardenhilfen in der Corona-Krise noch vor der Bundestagswahl im September zurückzahlen. Das kündigte Lufthansa-Chef Spohr heute auf der Nationalen Luftfahrtkonferenz in Berlin an. Mehr zu dem Branchentreffen und weitere Nachrichten mit Konstantin Schreiber.
Neben der Wiederbelebung des Flugverkehrs nach der Corona-Krise stand vor allem die Klimaneutralität der Fliegerei im Mittelpunkt der Konferenz. Airlines und Politik setzen dabei auf Innovationen, die die Luftfahrt emissionsfrei machen soll. Kanzlerin Merkel betonte, das ehrgeizige Ziel solle so schnell wie möglich umgesetzt werden. Alle wirtschaftspolitischen Maßnahmen müssten an den Klimazielen ausgerichtet werden. Die Corona-Impfaktion am Münchner Flughafen für die Belegschaft eines italienischen Hotels hat ein juristisches Nachspiel. Die Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg ermittelt gegen 7 Beteiligte und ließ heute mehrere Objekte in München durchsuchen. Im Mai hatten sich etwa 120 Hotelangestellte aus Sardinien in München immunisieren lassen, obwohl sie in Deutschland nicht impfberechtigt waren.
Morgens nach München, in dieses Hotel am Airport, schnell geimpft, ein bayerisches Bier und am Nachmittag wieder zurück nach Sardinien. So lief der Impfflug von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eines sardischen Luxushotels im Mai. Mehrere Beamte waren heute in München im Einsatz, um unter anderem Arztpraxen, eine Anwaltskanzlei und eine Apotheke zu durchsuchen, wegen des Verdachts der Bestechung und Bestechlichkeit im Gesundheitswesen sowie der Unterschlagung von Impfstoff.
Nach der Impfverordnung steht der Corona-Impfstoff nur einem berechtigten Personenkreis zur Verfügung. Die Mitarbeiter des italienischen Hotels waren nicht berechtigt, in Deutschland Impfungen zu bekommen. Hieraus ergab sich dann der Verdacht einer Unterschlagung von Impfstoff.
Die Impfstoffe werden Apotheken und Ärzten unentgeltlich zur Verfügung gestellt, damit diese ihre Patienten schneller immunisieren können. Diese Regelung gilt für Menschen, die ihren Wohnsitz oder ihre Arbeitsstelle in der Bundesrepublik haben. Für Impfflüge aus dem Ausland gilt die Impfverordnung ausdrücklich nicht.
Die Zahl der Menschen, die vor Gewalt und Verfolgung geflohen sind, hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Laut Flüchtlingshilfswerk UNHCR waren 82,4 Millionen Menschen betroffen. Die meisten von ihnen wurden innerhalb ihrer Heimatländer vertrieben. Von denjenigen, die ins Ausland flüchteten, kam ein Großteil aus Syrien, Venezuela, Afghanistan, dem Südsudan und Myanmar. Am 22. Juni jährt sich der deutsche Überfall auf die damalige Sowjetunion zum 80. Mal. Bundespräsident Steinmeier hat den Angriff heute bei einer Gedenkrede in Berlin als mörderische Barbarei bezeichnet. Das NS-Regime hatte den Feldzug aus rassistischen Motiven als Vernichtungskrieg geplant. Schätzungen zufolge fielen dem Krieg auf sowjetischer Seite bis zu 27 Millionen Menschen zum Opfer. 14 Millionen von ihnen waren Zivilisten.
Ein Foto aus den 60er Jahren der Bundesrepublik. Der Kunsthistoriker Werner Haffmann versucht einem etwas misstrauisch dreinblickenden Bundespräsidenten Lübcke moderne Kunst nahezubringen. Haffmann war einer der Mitbegründer der Documenta in Kassel, jener weltberühmten Kunstmesse, die nach dem Krieg den Aufbruch in die Moderne wagte, die NS-Vergangenheit aber dennoch nicht abstreifte. Denn jener Haffmann war wie viele andere Kulturpersönlichkeiten verstrickt in die Nazi-Verbrechen und steht beispielhaft für das, was eine Berliner Ausstellung über die Documenta jetzt zeigen will. Kunst ist immer ein Spiegel der Gesellschaft, in der sie entsteht. Das gilt für die Anfänge nach dem Krieg, genauso wie für die bleierne Zeit des Kalten Krieges, wie Tina von Löhneisen zeigt.
Die Documenta sei ihre wichtigste Schule gewesen, sagt sie. Hortensia Völkers. 1997 war sie bei der Documenta 10 im Leitungsteam mit dabei. Es sei eine strenge politische Schau gewesen, die erste, die zumindest ein wenig über den Tellerrand der westlichen Kunstwelt hinausblickte. Die Documenta, ein bundesrepublikanischer Mythos.
Meiner Meinung nach ist die Documenta immer politisch gewesen. Es gab immer ein politisches Programm. Zu Anfang war es ein Programm, was durch die präsentierte Kunst eigentlich ein Schaufenster sein sollte für eine positive Selbstdarstellung eines Landes, was sich neu mit der Welt verbinden wollte, aber vor allen Dingen eben mit dem Westen.
Und so kam die Kunst, die bei der Documenta gezeigt wurde, lange aus Westeuropa und den USA. Die Documenta in Kassel, nur 30 Kilometer von der innerdeutschen Grenze entfernt, Bollwerk gegen den Ostblock. Erst 1977, nach Willy Brandts neuer Ostpolitik, stellten zum ersten Mal DDR-Künstler aus. Die Documenta, Spiegel der politischen Verfassung des Landes. Viele der Gründungsmitglieder der ersten Documenta 1955 hatten eine NSDAP-Vergangenheit, so wie der Kurator Werner Haffmann. Werke von ermordeten oder emigrierten jüdischen Künstlerinnen und Künstlern wurden in dieser Documenta nicht gezeigt, eine Entzauberung.
Man merkt dann, dass die Documenta in der frühen Bundesrepublik insofern eine ganz normale Institution war, weil eigentlich in allen Institutionen diese Gruppe Menschen, also ehemalige NSDAP-Mitglieder oder Menschen, die im NS Karriere gemacht haben, das war die Aufbaugeneration der Bundesrepublik.
Und heute? Die Documenta sei offener, vielstimmiger, globaler geworden. Im kommenden Jahr ist ein Künstlerkollektiv aus Indonesien verantwortlich.
Das ist ein Kollektiv aus dem globalen Süden. Das ist ein Kollektiv, das die einstimmige Autorschaft in Frage stellt, die kuratorischen Prozesse immer weiter dehnt, dezentraler, viel basisdemokratischer als jemals zuvor.
Wenn die Kunst auf Missstände hinweist, dann ist das oft für die Politik, und damit meine ich natürlich auch die Förderer, oft spannend, schmerzhaft, das muss man aushalten. Das ist, was wir unter unabhängiger Kunst verstehen. Dafür wollen wir sie eigentlich auch haben, dafür brauchen wir sie.
Die Documenta ist immer noch die wichtigste Ausstellung für zeitgenössische Kunst weltweit, sagt Völkers. Ob sie es bleibt, hänge davon ab, ob sie mit den Kräfteverschiebungen in der Welt mitgehe.
Eine ganz eigene Kunst müssen die deutschen Fußballer beherrschen. Sich bei dieser sengenden Hitze, so wie Manuel Neuer, richtig zu erfrischen und gleichzeitig daran zu denken, sich bloß nicht nass machen zu lassen. Noch eine Niederlage morgen gegen Portugal und die Chancen fürs Weiterkommen sind hundsmiserabel. Bei so viel Druck dürfte es für Joachim Löw nicht einfach sein, sich an Franz Beckenbauer zu orientieren, der als Trainer sogar vor einem WM-Finale lässig gesagt hat, geht's raus, habt Spaß und spielt Fußball. Benedikt Brinser über das Vorbereiten auf morgen und einen Gegner, der keinen Spaß versteht.
Die Frisur sitzt, das ist ihm wichtig. Auch mit 36 Jahren ist Cristiano Ronaldo immer noch eitel, aber auch immer noch ein Überflieger. Doppelt erfolgreich beim 3:0-Sieg gegen Ungarn. Ronaldo nun EM-Rekordtorschütze. Allerdings noch ohne Sieg und ohne Treffer gegen Deutschland.
Ich glaube, dass er auch schlau genug ist, mit der Zeit sein Spiel so anzupassen, dass er nach wie vor sehr, sehr gut ist. Das heißt, vielleicht auch nicht mehr jeden Weg macht, aber trotzdem nach wie vor sehr effizient ist. Das hat man auch im ersten Spiel gesehen.
Vermutlich hat der Bundestrainer heute seinen Spielern erklärt, wie man gegen Ronaldo verteidigt. Er hat auf jeden Fall vehement deutlich gemacht, gegen den aktuellen Europameister muss gepunktet werden.
Es war klar, dass diese Gruppe schwer ist. Von daher brauchen wir uns jetzt auch nicht wundern, dass sie wirklich schwer ist. Aber wir haben nach wie vor, ist in unserer Hand.
Allerdings ist ordentlich Druck drauf nach der unglücklichen, aber verdienten Niederlage gegen Frankreich. Und die Diskussionen über Personal und Taktik laufen. Große und grundsätzliche Umbauarbeiten wären aber Löw untypisch. Der Bundestrainer ist in der Vergangenheit selten von seinem Plan und seiner Überzeugung abgewichen.
Wir brauchen morgen ein positives Resultat und natürlich auch ein gutes Spiel. Aber der Druck wird uns jetzt nicht irgendwie erdrücken.
Mit der richtigen Haltung und Einstellung soll es klappen mit einem positiven Resultat gegen Portugal und Cristiano Ronaldo.
Und Lennart Brinkhoff steht vor dem Mannschaftshotel in München. Lennart, Gegner Portugal hat heute gesagt, wir haben unsere Waffen. Welche hat denn Deutschland?
Ja, um sportlich bei diesem Bild zu bleiben, Joachim Löw hat ein ganzes Hotel voller fußballerischer Waffen, aber die haben am Dienstag gegen Frankreich nur ordentlich funktioniert und konnten dem Gegner nicht gefährlich werden. Ja, also gerade in der Offensive. Und diese Offensive ist das, wovor die Portugiesen eigentlich Angst haben. Ja, gerade vor dem Namen Thomas Müller, wie die portugiesischen Kollegen ihn respektvoll nennen. Der hat bei der WM 2014 mal 3 Tore gegen die Portugiesischen geschossen. Es gibt aber ein statistisches Problem. Thomas Müller hat noch nie bei einer EM ein Tor gemacht. Aber es gibt auch statistisch Hoffnung. Cristiano Ronaldo, der große Star der Portugiesen, hat noch nie gegen Deutschland gewonnen und auch noch nie gegen Deutschland ein Tor geschossen.
Wie könnte die Prognose sein? Von Deutschland heißt es immer, das sei eine Turniermannschaft, die sich steigert. Was spricht dafür, dass es diesmal wieder so ist?
Ja, da würde ich von der Waffenkunde, wo wir eben waren, einmal zur Philosophie wechseln und zu dem Ausspruch, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Einzelteile. Das, finde ich, steht für diese Turniermannschaften. Und auf die Art und Weise haben deutsche Teams auch große Titel gewonnen. Und diesen sportlichen Kit hinzubekommen, das ist die große Aufgabe von Joachim Löw auf seiner letzten Mission. Sollte ihm das rein fußballerisch gelingen, glaube ich, kann Deutschland Portugal schlagen. Sollte ihm das sogar auch noch zwischenmenschlich in den nächsten Tagen und Wochen gelingen, kann Deutschland bei diesem Turnier sehr weit kommen. Sollte ihm das aber eben nicht gelingen, wie einige Male und in einigen Phasen in den letzten 4 bis 5 Jahren, dann könnte das Turnier auch am Mittwoch schon für die deutsche Mannschaft beendet sein.
Die Einschätzung von Lennart Brinkhoff. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Und noch eine entscheidende Frage zum Schluss lautet, welchen Sonnenschutzfaktor brauchen die Fußballer morgen in München, Claudia?
Oh Karin, einen sehr, sehr hohen. Es wird warm und es wird den ganzen Tag über ziemlich sonnig, wobei es gerade im Laufe des Nachmittags morgen sogar mal für Schauer und Gewitter reichen kann. Denn die Schauer- und Gewitterlinie, die morgen von Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg rüber bis zum Schwarzwald geht, die könnte auch noch München erreichen. Aus den Alpen rauskommen ein paar Schauer und Gewitter. Dann ist das nichts mehr mit Sonnenschutz. Am Sonntag wird es sogar noch heftigere und vor allen Dingen verbreitetere Schauer und Gewitter geben. Schon in der Nacht zu Sonntag geht's los. Bis um die Nachmittagszeit, dann Sonntag selbst, kommt das Ganze bis in die Mitte voran. Das heißt, da verbreitet wirklich auch Unwettergefahr mit Starkregen, mit Hagel und mit Sturmböen. Das wird der Haupttag der Gewitter sein. Jetzt in der Nacht und im Moment sind noch so ein paar Regengüsse mit Blitz und Donner unterwegs, vor allen Dingen hier im Nordwesten, auch übers Rheinland-Pfalz ziehen die jetzt weiter nach Nordosten. Da sind ein paar dickere Wolken unterwegs, morgen sonniger Start. Im Laufe des Nachmittags dann eben von der Schwäbischen Alb Schwarzwald rüber bis nach Brandenburg, bis nach Vorpommern. Hier und da Schauer und Gewitter, die vereinzelt dann eben auch kräftig ausfallen können. Für alle anderen gilt viel Sonnenschein und dazu wieder große Hitze und zunehmend schwül. Das war's ja heute schon, vor allen Dingen auch im Norden. Im Westen morgen beginnt es dann gegen Abend mit den Schauern und Gewittern, die sich in der Nacht ausbreiten und die dann halt auch wirklich sehr giftig ausfallen können. Morgen früh auch meist wieder eine tropische Nacht, 16 bis 23 Grad. Morgen Nachmittag geht es wieder rauf auf bis zu 36 Grad. Vor allen Dingen nach Osten hin im Westen 29 bis 35 Grad. Und die nächsten Tage bringen eben am Sonntag diese zum Teil sehr heftigen Schauer und Gewitter. Nach Osten hin passiert lange nichts, da kommt das Ganze erst sehr spät am Abend hin. Am Montag wenige Regengüsse mit Blitz und Donner, zumindest weniger als am Sonntag. Einzelne davon auch wieder kräftig, nach Norden und Nordosten hin aber meist sonnig. Und danach ist dann die größte Hitze auch über der Mitte vorbei, das heißt Temperaturen so 25 bis 27 Grad.
Danke, Claudia Kleinert. Hier im Ersten geht's jetzt weiter mit einem Tatort aus dem Schwarzwald. Wir sind morgen Abend wieder da, dann mit der Kurzfassung. In der Halbzeit des EM-Spiels Spanien gegen Polen um 21.50 Uhr. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und einen schönen Fußballtag morgen. Bis dann. Mhm.